Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Haute Couture. Ich bin ich und das ist gut so. Ich bin Anne und ich freue mich riesig, die wunderbare Gunda Frey bei mir zu Gast zu haben. Gunda ist nicht nur Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, sondern auch die Begründerin der Freimut Academy. Sie bildet Fachkräfte und Eltern aus, neue Wege im Umgang mit traumatisierten Kindern zu gehen und auch für sich selbst herauszufinden, wie man alte Paradigmen durchbrechen kann. In dieser Folge wollen wir gemeinsam über ein Thema sprechen, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, nämlich der selbstbewusste Umgang mit sichtbaren Besonderheiten. Sei es zum Beispiel meine Pigmentierung, CMN, Behinderung oder was auch immer dazu führt, dass wir uns eben nicht wohlfühlen, so wie wir sind. Yes. Und was passiert, wenn wir als Kind oder Elternteil mit einer solchen Herausforderung konfrontiert werden? Wie beeinflussen Operationen, Glaubenssätze und gesellschaftliche Erwartungen das Selbstbild eines Kindes? Und was können Eltern tun, um ihre Kinder zu stärken? Ich freue mich sehr auf das Gespräch und sage herzlich willkommen, liebe Gunda. So schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch wirklich. Schön, dass wir uns begegnet sind und dass das jetzt möglich ist. Das freut mich sehr.
Das freut mich auch total. Gunda, wir haben uns vor ein paar Wochen beim Impulse for Women Award kennengelernt, Yes. Wo du eine sehr, sehr inspirierende Rede über Glaubenssätze und Handlungsmuster gehalten hast. Bevor wir gleich tiefer daran einsteigen in das Thema, was hat dich eigentlich damals dazu gebracht, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin zu werden?
Das ist eine hübsche Frage. Also ich arbeite mit Kindern oder habe, jetzt mache ich es tatsächlich nicht mehr, mit Kindern und Jugendlichen, seitdem ich selber 17 bin. Mhm. Und damals war das so, ich glaube, weil ich meine eigene Kindheit nicht so richtig lustig erlebt habe, war da viel Empathie und Verständnis und immer im ehrenamtlichen Kontext. Und dann kam irgendwann der Punkt, da war ich so, also so gut 10 Jahre später, Ende 20, dass ich gemerkt habe, Empathie und Verständnis reicht nicht mehr aus. Die Komplexität von Kindern und Jugendlichen, von deren Leben wird irgendwie größer. Dann habe ich gedacht, okay, dann, früher war ich Augenoptikerin, by the way. Habe ich Sozialpädagogik studiert und dachte, okay, jetzt muss ich lernen, wie das richtig geht, nicht nur Empathie und Verstehen. Habe Sozialpädagogik studiert, habe in der Wohngruppe gearbeitet und habe dann festgestellt, ich weiß eigentlich immer noch nichts. Dann habe ich gedacht, okay, da geht noch was. Also es war eher so eine persönliche Lebenskrise, wo ich alleinerziehend wurde und dann überlegt habe, was mache ich denn jetzt? Ich hätte wieder als Augenoptikerin arbeiten können, als Sozialpädagogin, alleinerziehend mit 2 kleinen Kindern, kriegt man halt keinen Job. Mhm. Und dann sagte eine Freundin, werd doch Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Und das entspannt so, sprach meinem Herzen, Kindern und Jugendlichen wirklich gut zu helfen. Und dann habe ich gedacht, naja, dann machst du das halt. Und da habe ich tatsächlich viel mehr verstanden, was in deren Lebenswelt so los ist. Aber der richtige Gamechanger war erst, als das Seminar über Trauma kam. Mhm. Da waren die Ohren ganz gespitzt und ich dachte, okay, jetzt kommt der gute Stuff, das, was mich wirklich weiterbringt. Und so Tage sind, es ist immer ein Wochenende aufgeteilt, so einen Tag Symptome, Hintergrundinformationen und so weiter. Und ich habe so, ja. Und der zweite Tag ist dann immer Methoden, was mache ich denn damit? Und dann war der zweite Tag eigentlich geprägt von, da lasst ihr besser die Finger von, das ist gefährlich, da braucht ihr eine extra Ausbildung. Naja, und dann war ich noch nicht mal als approbierte Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und saß schon in der Fortbildung Traumatherapie, weil ich dachte, das ist das, was ich brauche. Und so war es auch. Also der unbändige Wunsch, Kindern und Jugendlichen ein gutes Leben zu ermöglichen und ihnen zu helfen.
Hm. Tatsächlich. Ja, das hört sich total schön an. Die meisten kennen von uns ja sicherlich irgendwie das ganze Thema Glaubenssätze und wie die unser Leben beeinflussen. Ich fand das aber besonders spannend und super anschaulich von dir, wie du in deiner Rede beim Impulse for Women Event erklärt hast, wie die entstehen und was überhaupt im Gehirn passiert. Also das war diese...
Das Hand-Brain-Model, yes.
Das Hand-Brain-Model. Magst du das vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuschauern erklären?
Ja, voll gerne. Also erstmal ist vorab vielleicht noch wichtig, dass 90% unserer Glaubenssätze tatsächlich in der Kindheit entstehen. Deswegen ist es wichtig, dahin zu gucken. Du hast es ja so gesagt, was sind Kinder mit Besonderheiten? Wie geht man um? Wie wird es geframed? Wie geht die Gesellschaft? Und das ist halt vielschichtig. Und es gibt die Glaubenssätze, die entstehen aus Schmerz. Dazu gehört das Hand-Brain-Modell. Das erkläre ich jetzt gleich. Und dann gibt es die Glaubenssätze, die auch entstehen aus Prägung. So, genau. So wie wir miteinander umgehen. Also gerade die ersten 3, die anderen sagen 6 Lebensjahre sind entscheidend. Da wird sozusagen ein Betriebssystem konfiguriert und das ist an der Schwingung unserer Hauptbezugsperson. Wenn wir jetzt mal, ich gehe mal direkt auf das spezielle Thema ein, Kinder mit Besonderheiten. Wenn Eltern anfangen zu und die Klamotten bis hier ziehen, ja, dann ergibt sich dieser Glaubenssatz auch aus Prägung, weil meine Eltern das ja mir vorleben. So, ich habe zum Beispiel einen Pflegesohn, der ist, ich sage immer karamellfarben, also zu so einer blonden Mutter passt er auch nicht so wirklich. Der hatte aber ganz wenig Probleme, weil wir sind da einfach ganz offen mit umgegangen. So, das war einfach von vornherein klar, das ist so. Und er macht viel aus. Und das andere, wie Glaubenssätze entstehen, sind aus Schmerz. Und das liegt nah beieinander, weil diese Prägung ist ja auch, also wenn man sich jetzt einen kleinen Schwuppidu vorstellt, der möchte einfach sein, der ist lustvoll, lebensfroh, die Welt entdecken und wird dann immer gebremst mit, nee, das darfst du aber nicht anziehen, weil man sieht die ganze Haut. Da gehen wir nicht hin, da sind nur Weiße, die mögen dich nicht. Dann entsteht ein Schmerz, der ist gegründet an unseren Grundbedürfnissen, und zwar unseren psychischen Grundbedürfnissen. Und dann passiert Folgendes. Wir nehmen mal das Gehirn als Hand. Und in dem Sinne ist der Handfortsatz ist das Stammhirn. Da ist Basales wie Atmung, wie Pulsschlag und solche Dinge verortet. Dann gibt es den präfrontalen Kortex, das ist die Denkerfront. Warte mal, ich kann das hier. Moment. Jetzt mache ich es hübsch.
Jetzt machst du es hübsch. Das finde ich gut.
Jetzt mache ich es hübsch.
Für alle, die diesen Podcast hören, die sind herzlich dazu eingeladen, bei mir auf meinen YouTube-Kanal zu gehen unter Nane-Music. Und ach, wie geil. Genau, so. Weil da werdet ihr was sehr, sehr Lustiges sehen, wie das nämlich aussieht, das Gehirn. Also,
genau. Kommt gerne also, vorbei. Hier ist die Denkerstirn, die guckt immer und sagt so, was geht hier ab?
Sehr geil.
Da ist die Motivation und der Antrieb und da sind gute Erinnerungen alle gespeichert. Und dann wohnt hier in der Mitte, der ist schon ein bisschen abgenutzt, das hat schon keine Augen mehr, weil ich das so oft gemacht habe, die Amygdala. Die Amygdala ist unsere Bewertungszentrale, die sagt, ist etwas spaßig, spannend, weil Lustgewinn ist eins unserer Grundbedürfnisse oder ist etwas gefährlich. Mhm. Wenn jetzt ein Reiz auf die Amygdala kommt und die Amygdala sagt, das ist Gefahr, dann passiert Folgendes, der präfrontale Kortex schmeißt sich weg und sagt, ich bin raus, ich denke nicht, ich sortiere nichts ein, ich mache hier gar nichts, ich bin raus. Und die Amygdala macht voll Alarm auf das Stammhirn und sagt, jetzt aber bitte Sauerstoff in die Muskeln pumpen, weil wir müssen schneller sein oder wegrennen oder. Also Fight, Flight, Freeze müssen wir, es geht ums Überleben. Und in dem Moment ist hier oben der präfrontale Kortex ist ausgeschaltet, der ist nicht da. Und dann beruhigt sich die Situation wieder und dann hört die Amygdala auf zu pumpen und der präfrontale Kortex schließt sich wieder. Aber so wie das jetzt hier so ist, schon, da guckt die Amygdala so ein bisschen raus, beruhigt die sich nicht mehr zu 100%, sondern wenn es einmal als Gefahr eingestuft wurde und da sind so Rahmenbedingungen wie Sicherheit, was wurde gemacht drumherum, wenn die nicht gegeben wurden, dann ist die Amygdala jetzt in Alarmzustand in Form von, was dieses Thema angeht, reagiere ich schneller. Wenn ich vorher eine Sekunde gebraucht habe, brauche ich jetzt eine 300. Sekunde. Mhm. Also nehmen wir mal jetzt genau das praktische Beispiel. Es gibt ein dickes Merkmal am Hals, so wie bei dir. Mhm. Ja, und dann die Mama zieht bis hierhin an und dann kommt der Moment, wo es irgendwie im Schwimmbad oder was freigelegt wird und dann kommt sofort, das müssen wir weg. Da sagt die Amygdala, gefährlich, ich bin in Gefahr. Mhm. Weil meine Mama reagiert so, das überträgt sich dann, also bin ich in Gefahr. Und es gibt ja einen Zusammenhang zwischen der Haut und der Reaktion der Mutter. Und das speichert dann die Amygdala auch und sagt, ich bin in Gefahr. Und dann kommen die Glaubenssätze dazu. Also immer, wenn wir was Traumatisches erleben, dann ist es etwas im zentralen Nervensystem. Und unser zentrales Nervensystem ist dazu da, um uns zu schützen. Und dann sagt es, okay, wir möchten, dass du das nicht wiedererlebst.
Mhm. Naja, genau.
Ja, das soll, so wenig wie möglich soll dieser Reiz kommen, weil das ist ja blöd. Also wenn wir keinen Zugang zum Denken und zur Handlung haben. Da passieren zwei Dinge, also zwei wesentliche. Einmal entwickelt sich ein Vermeidungsverhalten. Das heißt, du kennst es selber, hast du mir ja kurz erzählt. Wie lange hast du gebraucht, um so schön da zu sitzen mit all dem, was du bist?
30 Jahre.
So, also, das heißt, Vermeidungsverhalten ist der Amygdala geschuldet zu sagen, nee, das machen wir nicht, weil das beinhaltet mindestens den Schreck der Mama und dann halt auch Ausgrenzung. Mhm. Das ist so nah aneinander, ne? Was ist von Mama und was ist deins, ob du es jetzt selbst erlebt hast. Kann sein, die kommen dann oben drauf.
Ja, genau, das kommt natürlich oben drauf, weil zuerst Henne oder Ei, was war zuerst, ne? Also zuerst war natürlich, also bei mir zumindest, das mit den Rollkragen, um mich vor der Sonne zu schützen und aber auch von den Blicken der anderen. Ja. Also quasi als Schutzgedanke und hier, das musst du anziehen. Und dann natürlich kam dann im Teenageralter dann natürlich das Gemobbe und Schimpfnamen und was auch immer.
Ja.
Wobei das völlig egal ist, denke ich, also weiß ich heute, es ist egal, was du hast. Wenn du halt nicht selbstbewusst in der Gegend rumläufst, so ungefähr, dann suchen sich genau. Die anderen Kinder halt das Opfer.
Genau, und da fangen wir aber an. Du kannst dich selbstbewusst da rumlaufen, wenn der Amygdala auf Stress gepolt ist, weil das ist einmal dieses Vermeidungsverhalten und dann kommt ja der Glaubenssatz hinzu, der soll dich ja schützen. Mhm. Also ich nehme mal ein anderes Beispiel, um es ein bisschen zu abstrahieren. Eine Schülerin, die sich nicht traut, sich zu melden, die war bei mir in der Praxis und die hatte aber ein Ursprungserlebnis, nämlich in der ersten Klasse, wo sie beschämt wurde, weil sie sich gemeldet hat und der Lehrer hat gesagt, das ist falsch, du bleibst bis als Letzte sitzen, darfst nicht in die Pause gehen. Mhm. So. Und daraus ist das Vermeidungsverhalten, natürlich, ich melde mich nie wieder, das ist sicherer, aber auch, dass der Glaubenssatz, ich bin dumm, die hat nur Einsen geschrieben. Krass. Aber der Glaubenssatz, ich bin dumm, hat sie davon abgehalten, sich zu melden, weil lieber sie beschämt sich selber, als dass jemand anders sie beschämt.
Mein Gott,
also das Schwierige darin ist, dann sagen wir, ja, jetzt weißt es doch, also kann man ihr doch sagen, guck mal, du schreibst nur Einsen, du weißt es doch. Das sind aber zwei Ebenen. Das eine ist ein kognitives Wissen, dass sie drauf guckt und sagt, ja, ich weiß, ich bin schlau. Und das andere ist ein emotionales Wissen und auch Wiedererleben mit diesem Schutzfaktor. Nein, ich bin dumm, damit mir das nicht wieder passiert. So, ne? Und ich denke, Huhn oder Ei, ja, bei dir zum Beispiel ist es sehr eindeutig. Es war erst die Mama da, die gesagt hat, hier, so, wir machen hier, ne? Und hat dir etwas mitgegeben und dann hat es sich verselbstständigt in einem Glaubenssatz, ich bin nicht okay so. Hm. Ja, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht okay, ich bin anders und anders in Form von, ja, schrecklich.
Naja, genau. Ich bin hässlich und ich bin nicht wertvoll.
Und wenn du
genau. Dann
natürlich auf den Schulhof gehst mit, ich bin anders und mich kann ja sowieso keiner leiden, zack, wird es genau so passieren, weil du, das ist das, ne? Die suchen sich dann natürlich da, wo sie eh schon wissen. Das heißt, dann wird es leider eine Spirale und die Amygdala kriegt immer mehr obendrauf auf den Deckel. So.
Jetzt gibt's sozusagen zwei Aspekte. Also weil das ist natürlich in meinem Fall, ich bin dann zu einer Zeit geboren worden, da haben die Ärzte ja gesagt, gewöhnen Sie sich nicht an Ihre Tochter, sie wird nicht älter als 2, weil sie an Hautkrebs sterben wird. Das heißt, meine Eltern hatten natürlich absolute Panik und hatten Angst. Dann ging das damals los mit den Operationen, denn jeder Leberfleck, der irgendwie auffällig aussah, wurde rausgenommen, rausgeschnitten, über 60 Mal. Und das weiß man, So, vielleicht sollte ich auch mal zu der in die Behandlung kommen, um da noch ein bisschen was aufzulösen. Man weiß es nicht.
Kein Problem.
Und ich habe, also ne, sozusagen, also um mal zu verstehen, es gibt ja sozusagen den Punkt, so ungefähr, was kommt von den Eltern oder was ist bei den Eltern vielleicht auch noch drin, aber auch, was mich jetzt nochmal rein, was beim Kind passiert, auch nochmal interessieren würde, wenn ein Kind von früh auf operiert wird, weil heute, also dazu muss ich auch nochmal sagen, Gott sei Dank weiß man heute, dass die ganzen Operationen nicht nötig sind, weil das angebliche Hautkrebsrisiko, was man dachte, ist 30-fach höher und sowas, stimmt alles nicht, hat nichts mit der Realität zu tun. Deswegen, das ist 1,1 bis 3,3% höher als ein Menschen ohne CMN, aber deswegen würde kein Arzt, der sich auskennt, Klammer auf, Klammer zu, überhaupt ein Skalpell in die Hand nehmen.
Ja.
Ich möchte gerne einmal wissen, was macht das mit so einem Kind, wenn das von früh auf im Prinzip Teile von sich rausgenommen kriegt?
Naja, also erstmal sind wir natürlich bei einer mangelnden Ich-Identität, was Selbstakzeptanz angeht, weil andauernd ist ja etwas von mir nicht okay, was weg muss.
Mhm.
So. Und der andere Teil ist natürlich, wie ist das drumherum? Also ich sage jetzt mal, mit der Angst und Hiobs Botschaft, ihre Tochter wird sowieso nur 1 bis 2 Jahre alt, ist es natürlich für so einen kleinen Menschen Stress pur, weil es ja die Schwingung übernimmt. Also die ersten 3 Jahre geht es um Schwingung, ja, und nicht um Erklären und so. Das heißt, ein kleines Kind, also mindestens bis 3, du kannst dir das so vorstellen, wenn man eine Stimmgabel antippt und eine zweite in der gleichen Tonlage daneben hält, dann übernimmt die den Ton. Die muss man nicht antippen.
Ach, krass.
Und so ungefähr funktioniert das mit der Etablierung unseres Betriebssystems. Die ersten Jahre ist es die Schwingung der Hauptbezugsperson, in dem Fall die Eltern, die sich übertragen, was dann als Grundlage unserer Handlungskompetenz implementiert wird. Und wenn die ersten 2 Jahre geprägt sind von Angst, mein Kind überlebt nicht, und dann ist es erstmal mit drin. Und dann ist natürlich die Frage, wie wird im Weiteren damit umgegangen und welche Wege gibt es daraus? Also du hast sie ja gefunden, du strahlst ja jetzt, aber
ja,
es war halt mit Sicherheit, ohne das jetzt näher zu wissen, ein harter Weg.
Ja, definitiv. Ja, und auch viel zu spät. Also ich meine, die Operation hätte man sich ja sparen können. Und das ist sozusagen ja mein Wunsch, also ne, deswegen mache ich das ja, weil ich möchte gerne, dass andere Kinder und andere Eltern mit ihren Kindern, die Besonderheiten haben, es muss ja noch nicht mal CMN sein, sondern irgendwas, halt nicht diesen harten Weg gehen müssen, sondern dass sie es schaffen, schneller mit sich und ihrer Haut, ihrer Besonderheit klarzukommen und ein gesundes Selbstbewusstsein entsprechend zu etablieren. Also das ist, da ja, brennt mein Herz für.
Genau, und da sind wir eigentlich bei dem, was ich inzwischen mache. Ich habe meine Praxis aufgegeben und bilde ja, so wie du am Anfang gesagt hast, tatsächlich Erwachsene weiter, weil ich gesagt habe, ich möchte keine Kinder mehr reparieren. Ich möchte dafür sorgen, dass sie nicht mehr kaputt gehen.
Oh Gott, ja.
Und wenn wir das verstehen, dass diese Übertragung, also dass, wenn wir diesen Operationen zustimmen und sagen, oh, mein Kind hat, keine Ahnung, einen anders geformten Kopf, hat einen Arm weniger, was auch immer, was es alles gibt, ja.
Mhm.
Und uns so verhalten wie jetzt deine Eltern, dann ist es immer die Angst der Eltern. Wir sagen zwar, wir nennen es Liebe, ja, mhm, wir wollen unserem Kind irgendwas nicht zumuten, aber dahinter steht unsere ureigene Angst. Und das können wir auf alles übertragen. So, also ich habe zum Beispiel eine Zeit lang mit einer Frau zusammengelebt und mein Pflegesohn, in der Zeit ist seine leibliche Mutter verstorben. Also wir können das ja auf alles Stigmatisierende, mhm, übernehmen. Und der ist zum Kindergarten gegangen und hat zu seiner Erzieherin gesagt, du, Frau Mela, die Simone-Mama ist gestorben und Mami und Mama sitzen zu Hause und heulen. Weißt du, da könnte ich ja jetzt auch Angst vor Stigmatisierung haben, dass alle sagen, was ist denn das für ein Hottentottenhaushalt? 3 Mütter! Ja? Aber das war nie in mir.
Mhm.
Der ist von vornherein so groß geworden zu wissen, dass seine leibliche Mama in Liebe so entschieden hat und dass es ihr nicht möglich war. Und der ist einfach in der Normalität groß geworden. Und wenn ich die Angst gehabt hätte, was sagen die anderen alle? ich lebe mit einer Frau zusammen und ich weiß nicht was alles, dann hätte ich es mit Sicherheit übertragen. Aber es ist meine Angst. Mhm. Mein anderer Sohn, der so ein Sensibelchen, der musste die Klasse wechseln. Und dann hat er gesagt, Mama, kannst du nicht mit den Lehrern sprechen, dass ich die Klasse nicht wechseln muss? Und dann ging mein Film ab, dass ich dachte, das ist so ein Sensibelchen und er hat seine Kumpels und er hat 3 Jahre dem Kindergartenfreund nachgeweint. Das wird für den eine Vollkatastrophe sein. Und dann habe ich da reingefühlt und habe mir mal meinen Film angeguckt. Und der Film lief dann so, okay, wenn er jetzt wirklich die Klasse wechseln muss, dann findet er keine Freunde mehr, weil er ist ja mit den anderen Freunden. Das heißt, er will nicht mehr zur Schule gehen. Wenn er nicht mehr zur Schule geht, macht er keinen Abschluss. Wenn er keinen Abschluss macht, macht er keine Ausbildung. Wenn er keine, oh Gott, mein Kind landet unter der Brücke.
Gott.
Ja, aber das ist so rasant schnell und unbewusst.
Ja, genau.
Ja, das ist ja nichts Bewusstes. Und als ich das dann klar hatte, habe ich gesagt, okay, das wird so nicht passieren. Habe mit den Lehrern gesprochen. Die haben mir sehr plausibel gesagt, warum das jetzt wichtig ist. Und ich habe ihm das zugemutet und er hat einen riesen Entwicklungssprung gemacht.
Mm.
Dass es immer unsere eigene Angst ist, wenn wir unsere Kinder beschützen wollen, dass sie nicht gemobbt werden, dass sie nicht ausgegrenzt werden, weil sie anders sind. Weil ich habe ein Kind großgezogen, was in allem anders ist. Also im Äußeren, wie gesagt, Karamellfarben passt gar nicht zu mir. In seinem ganzen Verhalten, der ist anders. Ich sage immer, mein Kind mit Sonderausstattung. Aber ich bin halt in aller Selbstverständlichkeit, ja, der ist halt so. Also das ist dann so, in der weiterführenden Schule war direkt klar, mit seinem Verhalten, der kann nicht mit auf Klassenfahrt fahren. Und dann haben die gesagt, ja, dann geht er nach Hause. Sag ich, nee, Leute. Also das ja mit der Bildungspflicht ist keine Einbahnstraße, ne? Wenn ihr meint, er muss, dann muss er antanzen. Wenn ihr nicht wollt, dann kann er zu Hause bleiben. Sondern nö. Wenn der nicht mitfahren darf, dann seht mal zu, was ihr mit dem macht.
Aha.
Und dann gibt's auf einmal Lösungen. Also ich will da bestärken zu sagen, ey, wir sind doch alle anders. Und das ist diese Anpassungspflicht an ein beklopptes System, wo ich sagen würde, wir sagten, dass wir da mitmachen müssen.
Mhm. Ich habe gerade noch einen Gedanken, als du es gesagt hast vorhin von den Schwingungen. Das resoniert total in mir, weil ich meine, die Kinder merken ja schon, dass irgendwas im Busch ist, bevor sie überhaupt reden können.
Ja, die merken das alles.
Ja, das heißt, ja. Da kannst du quasi, wenn du dich mit der Nachbarin über dein Kind unterhältst und und guck mal, dann guckst du mit zur Seite und so.
Alles, das merken die alles. Also das ist hat nichts mit also Sprache, das ist lustig, ich war schon mal vor Gericht für ein kleines Schwuppi-Kind, wo ich was erkennen wollte. Und da hieß es, das kann nicht traumatisiert sein, weil das ist im vorsprachlichen Bereich. Und ich denke, in welcher Steinzeit lebt ihr denn? So, ne? Weil nur weil sie die Wörter nicht verstehen, verstehen sie, fühlen sie die Bedeutung passiert und auch von Handlungen, wie du sagst, weggucken, es ist mir peinlich, mein Kind ist mir peinlich, das fühlen die. So.
Ja, genau. Ja. Das war, jetzt muss ich ganz kurz gucken, weil ein Punkt hatte ich gerade noch, wahrscheinlich kommt er gleich noch nochmal. Aber was wäre dann dein, wenn du als Eltern zum Beispiel dann frisch gebackene Eltern bist, bei CMN ist es so, man sieht es nicht vorher. Das heißt, dein Kind kommt raus mit Sonderausstattung, wie du es so schön gesagt hast. Ja. Und was würdest du dann den Eltern raten? Weil du bist ja, ich bin keine Mutter, aber ich kenne das aus meinem Freundeskreis und aus meiner Familie. Du bist ja so ein bisschen unter Drogen oder beziehungsweise unter Hormone.
Ja, voll.
Du bist ja quasi eigentlich gerade kein Mensch.
Ja.
Und dann kommt noch der Schock, weil das ist ja auch für dich als Eltern absoluter Schock.
Ja, genau. Und da geht es dann drum, es gibt so einen Satz, sagt, was dich trifft, betrifft dich.
Ja, ja.
Wenn dich das dann trifft und du sagst, oh Gott, womit habe ich das nur verdient, dass mein Kind so aussieht, dann darfst du mal reinfühlen. Ja, weil vielleicht das Universum mit deinem Kind dir eine Heilungsaufgabe schenkt.
Hm.
Zu sagen, wenn dich das so aus der Fassung bringt, hat es mehr mit dir und deiner Lebensgeschichte zu tun. Wenn direkt der Film anspringt, das wird gemobbt, dann würde ich mal sagen, hast du selber Mobbing-Erfahrung gemacht, wo du dein Kind jetzt vor beschützen möchtest. So, es ist immer die eigene Überforderung. Ich, zum Beispiel, als ich mich beworben habe als Pflegemutter, konnte ich auch alles ankreuzen. Dürfen die irgendwelche Krankheit haben? Dürfen die von HIV-Eltern, von alkoholabhängigen Eltern und sonst was? So, ne? Und habe ich gesagt, beim leiblichen Kind kann ich mir das auch alles nicht aussuchen, was es hat, hat es. Das Einzige, was ich nicht konnte, war eine geistige Behinderung. Mhm. Aber es hat was mit mir zu tun und meiner Prägung zu sagen, mein Vater, alle machen Abitur. So, der ich heute gewappnet wäre und sagen würde, ja, vielleicht würde ich es heute anders können, aber damals konnte ich es nicht. Mhm. Das hat was mit mir zu tun und nicht mit dem, was da ist. Und ich bin der festen Überzeugung, das Leben ist immer für uns und wir bekommen das, was wir tragen können und aushalten können. Und alles, was besonders ist, ist unsere Entwicklungs-, also unsere Kinder sowieso, also auch mein Pflegesohn. Das ist, war mein persönliche 19-jährige Entwicklungsaufgabe, nicht für ihn, also habe ich auch nicht gekriegt, sondern für mich. Ich habe durch ihn so unfassbar viel gelernt und bin mir so viel näher gekommen. Und wenn wir das verstehen, dass unsere Kinder, egal wie sie nur rauskommen und wie sie aussehen, das Geschenk des Universums an uns sind zum Heilen und zum Wachsen, dann ist der erste Schritt getan.
Das stimmt. Also das wäre dann ja schon echt ein absoluter Riesenschritt.
Ja, also der Weg dahinter ist meistens schwierig, aber ja, das ist schon ein richtig guter Schritt.
Ja, genau. Also du hast ja gesagt, von im Prinzip die ersten 3 Jahre sind mit die aller wichtigsten. Ja. Und auch so dieses von wegen, das Kind merkt es nicht, ist nicht. Das Kind kriegt alles mit. Also ich weiß zumindest im Bereich CMN und so gibt es die Diskussion oder gibt es sozusagen diese bei manchen Ärzten immer noch den Punkt, je früher man operiert, umso besser, weil dann ist der Bereich noch sehr klein und die Haut ist noch sehr elastisch und so weiter und so fort. Und deswegen musste man unbedingt ganz früh, also so. Im Hinblick auf die psychische Gesundheit und sozusagen diesen Selbstwert, den oder das Trauma, was ja theoretisch dann entstehen kann, wäre eine sozusagen spätere Operation besser dann? Ach, also mal abgesehen von Haut und
Flexibel.
Wenn ich
darf, mache ich dann ein ganz anderes Fass auf. Ich bin ja auch rein. Steht gar nicht auf meiner...
Das war der erste Teil des Interviews mit der wunderbaren Gunda Frey. Und die Antwort auf die letzte Frage und darauf, wie Traumata heilbar sind, was Kinder für einen positiven Selbstwert brauchen und welchen Einfluss die Ängste der Eltern und auch die gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen haben und ein super Trick, mit dem du ganz schnell aus einer spontanen Angstreaktion wieder ins empathisch und empowernde Denken reinkommst, erfährst du im zweiten Teil von meinem Gespräch mit Gunda Frey. Das erscheint als perfekter Start ins neue Jahr am 9. Januar 25. Und wenn du nicht länger warten möchtest und die Folge sofort hören möchtest, melde dich jetzt zu meinen Nane News an und erhalte schon jetzt den exklusiven Link zur neuesten Folge und zum zweiten Teil vom Interview. Ich wünsche dir eine zauberhafte Woche vor Weihnachtszeit voller Genuss und die Erkenntnis, dass der erste Schritt in dein neues empowerndes Ich damit beginnt, dass du erkennst, welche alten Überzeugungen noch in dir stecken und dich zurückhalten. Denk immer daran, du bist genauso richtig, wie du bist.